ARD Sounds.
Testosteron, Overload, Geschwindigkeitsrausch, wer hat die geilere Karre, wer ist schneller von 0 auf 100? Immer wieder landen Autorennen in den Schlagzeilen, nämlich immer dann, wenn sie nicht gut enden. Wir reden heute über einen Fall, der mir regelrecht den Hals zuschnürt. Ein 2-jähriger Junge stirbt durch genau so eine verrückte Raserei und die beiden Männer, die es verursacht haben, die tragen nur ein paar Schrammen davon.
Es ist ein Fall, der juristisch ziemliches Neuland betritt. Es geht um die Frage, können Raser, die mit irrem Tempo einen tödlichen Unfall bauen, wegen Mordes verurteilt werden, also sprich lebenslang in Haft kommen? Erstmals gab es eine solche Mordverurteilung für einen der Berliner Kudamm-Raser. Der Bundesgerichtshof, der hat da gesagt, das war Mord. Aber war das jetzt ein extremer Einzelfall oder setzt er Maßstäbe auch für andere Prozesse? Über all das wollen wir heute sprechen.
Gerichtssaal 237. Elke Spanner und Anna Rüther über Recht und Gerechtigkeit. Ein Podcast vom NDR.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Elke Spanner. Ich bin Gerichtsreporterin in Hamburg. Ich habe auch Jura studiert. Und in unserem Podcast erzählen wir euch von meinen spannendsten Fällen. Und wir nehmen euch mit in den Gerichtssaal und erzählen euch auch ein bisschen, was da eigentlich so abläuft und wie die ganzen Fälle juristisch so einzuordnen sind.
Auch von mir ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Anna Rüther, auch ich bin Journalistin und gebe an dieser Stelle gewohnheitsgemäß noch den Hinweis auf die ARD Sounds App. Da könnt ihr uns nämlich abonnieren, was ich euch wärmstens empfehle. Dann hört ihr uns nämlich immer 2 Wochen früher als auf all den anderen Plattformen. Und wir freuen uns natürlich auch über eine Bewertung von euch. Elke, wir kommen jetzt zu einem lauwarmen Sommerabend. Den ganzen Tag schien die Sonne. Es ist der 26. August 2024 und es geht in einen Schrebergarten nach Billstedt.
Dort hat nämlich die Familie, die wir hier mal Erkan nennen wollen, einen Garten. Den Namen kurz vorweg, den haben wir zum Schutz der Familie geändert. Die wollen mit der Sache abschließen, deswegen wollen wir sie hier nicht weiter identifizierbar haben. Zur Familie Erkan, also zur Kernfamilie, gehören der Vater und die Mutter mit einer Tochter im Teenageralter und mit 2 2-jährigen Jungs. Die beiden sind Zwillinge. An diesem Tag im Schrebergarten sind noch weitere Verwandte dabei, aber am Abend, so gegen 20.30 Uhr, sind die Zwillinge dann vom vielen Toben langsam müde und sie sollen ins Bett. Die Familie beschließt deshalb aufzubrechen und nach Hause zu fahren. Sie sind mit 2 Wagen im Schrebergarten unterwegs. Der eine ist ein Ford Galaxy, in den steigt die Mutter. Auf dem Rücksitz, da schnallt sie die Zwillinge in ihren Kindersitzen an. Die anderen Familienmitglieder, die steigen alle in den 2. Wagen. Die Mutter fährt mit dem Ford vorweg, das andere Auto hinterher. Schließlich sind sie auf einer kleinen Stichstraße, dem Sturmvogelweg, da in Billstedt, der auf eine breite Durchfahrtsstraße stößt. Das ist der Schiffbeckerweg. Die Mutter bleibt kurz stehen, sie schaut, ob die Straße frei ist. Dann biegt sie auf den Schiffbeckerweg ab.
Ebenfalls an diesem Abend sind 2 junge Männer mit ihren Autos unterwegs. Den einen nennen wir hier Mike und den anderen Hemray.
Mike ist 23 Jahre alt, er fährt einen Tesla, Hemray, der ist 25 und er ist mit einem Mercedes E250 unterwegs. Die beiden haben sich am Tesla-Zentrum in Wandsbek verabredet. Sie haben sich da getroffen, der eine wollte dem anderen Marihuana verkaufen. Dann sind beide wieder gestartet, beide in Richtung Billstedt, das ist im Osten von Hamburg. Zwischendurch haben sie sich mal kurz gegenseitig aus dem Blick verloren, dann sind beide auf dem Schiffbeckerweg. Und da geben sie Gas, und zwar so richtig. Mike, der beschleunigt seinen Tesla auf fast 180 Kilometer die Stunde, Hemray den Mercedes auf 150 Stundenkilometer. Wie Pfeile schießen sie über die Straße. Und da taucht plötzlich der Ford Galaxy vor ihnen auf, das Auto der Familie Erkan. Wie eine Wand, wird einer der beiden später sagen. Sie können nicht mehr bremsen. Mike, der versucht mit seinem Tesla noch auf die linke Spur auszuweichen. Er touchiert den Ford dann auch nur leicht. Hemray, der kracht mit seinem Mercedes frontal in den Familienwagen rein. Die Mutter vorne auf dem Fahrersitz und einer der beiden Zwillinge werden sehr schwer verletzt. Der 2. Zwilling, wir nennen ihn hier Massoud, er ist auch 2 Jahre alt, der ist so schwer verletzt, dass er den Unfall nicht überlebt. Er stirbt später im Krankenhaus. Sein Vater im Wagen dahinter muss alles mit ansehen. Die beiden Raser, Mike und Hemray, die bleiben nahezu unverletzt.
180, Elke. 180 Stundenkilometer. Das ist noch viel schneller als das Tempolimit, was sich durchaus viele Autofahrer und Autofahrerinnen ja für die Autobahn wünschen. Das muss man sich echt mal vor Augen führen. Da sagst du, bei 120 ist Schluss auf der Autobahn, aber da zwei Nageln mit 180 mitten in der Stadt. Ich weiß gar nicht, wie hart man bestrafen müsste, damit sich das je nach Gerechtigkeit anfühlen kann. Aber ich warte mal deine Erklärung ab. Elke, klar ist, die Polizei nimmt Hemray und Mike in Haft.
4 Tage nach dem schweren Unfall werden die beiden verhaftet. Am Unfallort selbst, da hatte Hemray auf Nachfrage noch behauptet, er sei nur 60 Kilometer die Stunde gefahren. Aber bei den Ermittlungen, da zeigt sich sehr schnell, dass das gelogen war. Die Polizei geht frühzeitig davon aus, dass die beiden sich ein Autorennen geliefert haben und mit sehr hohem Tempo gerast sind. Deshalb die Inhaftierung. Es gibt offenbar die Befürchtung, dass die beiden sich absetzen könnten. Die Staatsanwaltschaft, die ermittelt weiter und 5 Monate später, das ist im Januar 2025, da klagt sie die beiden an, und zwar wegen Mordes, die erste derartige Anklage in Hamburg.
Warte mal, Elke, da habe ich direkt eine Frage. Du betonst das so, dass das die erste Mordanklage für Raser in Hamburg sei, aber es gab doch den Fall dieses Rasers vom Ballindan, da haben wir in unserer Folge 38 einmal kurz drüber gesprochen, der wurde doch auch wegen Mordes angeklagt.
Ja, das stimmt, aber das war kein reiner Raserfall. Das war eine wirklich sehr extreme Ausnahme. Dieser Fahrer, da der von Ballindamm, der hatte damals nicht mal einen Führerschein. Der war mit einem gestohlenen Taxi unterwegs, ich glaube auch auf Drogen oder Alkohol, ist nachts im Dunkeln ohne Licht gefahren und irgendwann dann auch noch auf der Gegenfahrbahn. Also man muss sagen, das war in jeglicher Hinsicht die totale Kamikaze-Fahrt. Hier in dieser Konstellation bei Mike und Hemray, da geht es um Männer, die sich mitten in der Stadt ein Autorennen liefern und dabei in irrem Tempo fahren. Das ist hier genau die Frage. Reicht das, also dieses wahnsinnige Rasen, um von einem Tötungsvorsatz auszugehen, also von einem bedingten Vorsatz? Man sieht das Risiko und nimmt es für den eigenen Spaß billigend in Kauf. Oder muss noch mehr dazu kommen, eben wie in diesem Fall vom Ballindamm? Um genau diese Fragen geht es hier.
Und dafür geht's dann jetzt vor das Hamburger Landgericht. Der Prozess gegen Hemray und Mike, der beginnt am 27. März 2025. Du bist mit im Saal, Elke. Und das muss ja von der ersten Sekunde an wirklich schlimm gewesen sein, weil immerhin die Eltern da ja jetzt auch auf die beiden Männer persönlich treffen.
Es ist absolut schlimm, wirklich. Der Zuschauerraum in Saal 237, da spielt das Ganze, der ist voll besetzt. Und mit vorne im Saal, also vor der Trennscheibe, da sitzen eben die Eltern von Massoud. Sie sind auch Nebenkläger in dem Prozess. Und die beiden, das sieht man sofort, die sind sichtlich mitgenommen. Die Mutter, die weint die ganze Zeit, schon ehe es losgeht. Der Vater, der nimmt immer wieder mal ihre Hand. Und als dann die beiden Angeklagten reingeführt werden, die kommen ja direkt aus der Untersuchungshaft, da dreht die Mutter sich bewusst weg. Das fällt mir in dem Moment auf. Also offenbar will sie die beiden gar nicht sehen, wer das jetzt genau ist. Ihr Mann, der legt dabei so tröstend den Arm um sie. Ja, Mike, der eine der beiden Angeklagten, ist ein bulliger Typ mit dunklem Undercut und Bart. Er trägt an diesem Tag im Gericht ein gebügeltes weißes Hemd. Noch 2 Sätze zu ihm. Er arbeitet als Autofolierer und Taxifahrer, ergo er arbeitet beruflich mit Autos. Hemray, der zweite Angeklagte, der ist nicht ganz so kräftig, der hat aber auch einen durchaus recht muskulösen Oberkörper. Er hat einen hellgrauen Pullover an. Er selbst wohnt in Rahlstedt, arbeitet aber in Billbrook. Das sind beides jetzt Hamburger Stadtteile. Von Beruf ist Hemray Fahrzeugreiniger, das sagt er so, aber er arbeitet wohl als Schlosser und wohl auch nebenher als Taxifahrer, genau wie Mike. Beide, Mike und Hemray, sind an diesem Tag sichtlich nervös. Sie huschen schnell in den Saal und auf die Plätze neben ihren Anwälten und da setzen sie sich, ohne sich überhaupt noch irgendwie groß umzublicken, dann direkt hin und schauen nur noch nach vorne.
Wenn du jetzt sagst, Elke, dass sie sichtlich nervös sind, wie meinst du das? Also nervös, weil so ein Prozess und ja auch dieser Gerichtssaal per se schon wahnsinnig einschüchternd und nervös macht? Oder eben auch direkt so ein schuldbewusstes, schlechtes Gewissen nervös? Wie hat es auf dich gewirkt?
Na, ich kann das natürlich aus meiner Position schlecht einschätzen, ne? Ob es jetzt sowas wie Scham ist, wegen der Geschichte, die da passiert ist, oder ob es einfach die Prozesssituation ist, die angespannte Situation im Saal. Aber du kannst davon ausgehen, entspannt sitzt in so einer Situation nie irgendjemand da. Also der Saal ist in diesem Fall auch wirklich komplett voll und alle starren die beiden natürlich an. Und ich meine, die wissen natürlich, dass sie Schuld am Tod eines kleinen Kindes haben. Darüber gibt's ja gar keine 2 Meinungen, ne? Die Frage ist ja nur, wer welchen Anteil hat. und wie das Ganze dann rechtlich einzuordnen und zu bestrafen ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das doch nicht auch sehr belastet, jetzt über die reine Prozesssituation hinaus.
Der Staatsanwalt verliest dann die Anklage. Er wirft den beiden Mord vor. Und welche Mordmerkmale sieht er erfüllt?
Er sieht hier gleich drei. Heimtücke, gemeingefährliche Mittel, weil das Ganze mit dem Auto passiert ist, und niedrige Beweggründe. Außerdem geht er davon aus, dass sie noch sowas wie Körperverletzung begangen haben und ein illegales Autorennen mit Todesfolge. Aber das alles tritt hinter dem Mordvorwurf natürlich zurück. Also es verblasst da regelrecht. Im Raum hängt immerhin der Vorwurf Mord, also lebenslange Haft. Der Staatsanwalt sagt, es habe den gemeinsamen Plan der beiden gegeben, ein Autorennen zu veranstalten. Die Verabredung, die sei verbal oder nonverbal erfolgt, das sei nicht so ganz klar, aber auch nicht wirklich relevant. Es komme nämlich nur darauf an, dass eine Absprache stattgefunden hat und jetzt nicht wie genau. Und die Absprache habe es spätestens gegeben, als die beiden mit ihren Wagen den Schiffbecker Weg erreicht hatten. Hemmrey in seinem Mercedes, Mike im Tesla.
Vielleicht ein Satz zum Schiffbecker Weg. Das ist ja jetzt keine ganz kleine Straße in Hamburg. Sie liegt genau auf der Grenze zwischen Horn und Billstedt, führt von der B5 zur A24. Also da kann schon auch wirklich viel Verkehr drauf herrschen. Und vor allem gibt es ganz viele kleine Straßen, die links und rechts vom Schiffbecker Weg abgehen. Also kleine Straßen in dann ja eher ruhige Wohngebiete. Wir reden beim Schiffbecker Weg nicht von einer Straße irgendwo in so einem abgelegenen Industriegebiet, wo man vielleicht auf die Idee kommen könnte, dass man da mal ein bisschen schneller fahren könnte.
Nee, und da, also auf dieser Schneise mitten durch Wohngebiete, da seien Hemmrey und Mike immer ganz nah hinter oder nebeneinander gefahren. Beide hätten immer mehr beschleunigt, heißt es in der Anklage. Mike schließlich auf 178 Kilometer die Stunde, Hemmrey auf 150. In dem Tempo seien sie auf diesen kleinen Abzweig zum Sturmvogelweg zugeschossen. Und in dem Moment, als sie kurz davor waren, ja, da bog dann der Ford der Familie auf den Schiffbecker Weg ab. Auf der Rückbank die Zwillinge. Als die beiden Kinder erwähnt werden in der Anklage, da bricht ihre Mutter vorne im Saal wieder in Tränen aus. Also wirklich eine entsetzliche Stimmung im Saal. Der Staatsanwalt sagt, Mike, der riss bei seinem Tesla noch das Lenkrad leicht rum. Er streifte den Ford nur hinten mit dem Heck. Hemmrey, der knallt mit seinem Mercedes aber dann eben frontal in den Ford rein. Er führt dann nochmal die ganzen einzelnen Verletzungen auf, die die Kinder und die Mutter erlitten haben. Aber das erspare ich uns hier allemal. Ich glaube, das wollen wir alles gar nicht so im Detail hören. Masud, der überlebt den Unfall nicht. Sein Zwillingsbruder und seine Mutter, die sind anschließend dann noch wirklich sehr lange im Krankenhaus. Der Staatsanwalt sagt, den beiden, Mike und Hemmrey, war zu Beginn des Rennens die große Gefahr bewusst und die hätten sie in Kauf genommen.
Nach dem Staatsanwalt ist es dann ja an den Angeklagten, sich zu äußern. Als erstes meldet sich die Anwältin von Mike zu Wort. Und Ecke, ich hatte so ein bisschen gehofft, dass da jetzt erstmal kleine Brötchen gebacken werden, so im Sinne von, wie fürchterlich tragisch das Geschehene eigentlich ist. Aber so klang ihr Opening Statement gar nicht.
Nein, ihre Eröffnungserklärung, die klingt wirklich ganz anders. Die Anwältin, die schickt ihre Erklärung erstmal vorweg, dass es in diesem Prozess rechtlich höchst komplizierte und schwierige Fragen zu klären gäbe. Und dann kommt was, was die Stimmung im Saal echt auf einen Schlag komplett ändert. Von Beklommenheit und Traurigkeit in, ja doch, Empörung und Fassungslosigkeit. Denn die Anwältin, die gibt jetzt implizit der Mutter von Masud eine Mitschuld an dem Unfall.
Boah, krass, da stellen sich bei mir ehrlich gesagt auch sofort die Nackenhaare auf, ohne überhaupt auch nur zu wissen, warum und was sie dann eigentlich sagt.
Die Anwältin sagt, eine Besonderheit des Falles sei es, dass nicht nur der Tesla und der Mercedes verkehrswidrig gefahren seien, sondern auch der Ford, also der Familienwagen. Die Mutter sei aus dem Sturmvogelweg, nämlich nach links auf den Schiffbeckerweg abgebogen. Und das hätte sie gar nicht gedurft. Da wäre ein Schild mit einem Pfeil nach rechts angebracht. Sprich, man dürfe dann nur nach rechts und eben nicht nach links auf den Schiffbeckerweg abbiegen. Das hätte die Mutter aber getan, um auf die Gegenfahrbahn zu kommen.
Ist man doch direkt kurz vor Schnappatmung. Wären die beiden mit den erlaubten 50, vielleicht sind es auch 60, das weiß ich gerade gar nicht so ganz genau, aber wären sie jedenfalls nicht mit 180 auf diese Straße zugenagelt, dann hätte sich dieser grauenhafte Unfall ja garantiert nicht ereignet. Also das finde ich jetzt schon ziemlich dreist.
Also das sieht die Anwältin natürlich schon auch, ne, dass der Grad des Verkehrsverstoßes doch recht unterschiedlich ist. Ne? Also ist es was anderes, ob du falsch abbiegst oder ob du 180 fährst. Das steht außer Frage, ich denke auch für die Anwältin. Sie sagt, Man mag argumentieren, dass diese Verstöße nicht vergleichbar sind. Rechtlich, sagt sie dann aber, sei diese Argumentation nicht zulässig. Das Gutachten eines Verkehrssachverständigen, das habe nämlich ergeben, dass Mike erst 2 Sekunden vor der Kollision den Ford überhaupt als Gefahr erkennen konnte, weil der da eben quer über den Schäftbecker Weg gefahren sei. Er habe den Tesla nur am Heck hinten touchiert. Die Auswertung der Dashcam-Kameras, die habe ergeben, dass durch diese Kollision noch kein Schaden entstanden sei. Also durch den Tesla zumindest, seien die Insassen des Ford nicht verletzt worden. Das sei erst durch den Zusammenstoß dann später mit dem Mercedes erfolgt. Das Gefühl würde einem jetzt vielleicht sagen, ist doch egal, wer konkret diese schreckliche Unfallfolge verursacht habe, weil beide ja viel zu schnell gewesen und im Wettrennen miteinander gewesen seien. Die konkrete Zurechnung, sagt die Anwältin dann, sei aber sehr relevant. Der Bundesgerichtshof würde nämlich sagen, es gibt keine mittäterschaftliche Zurechnung.
Und die mittäterschaftliche Zurechnung heißt in meiner Sprache?
Da muss ich jetzt so ein bisschen ausholen, damit man das versteht. Also die große Frage in diesem Fall, die ist ja, hatten Mike und Hemray einen bedingten Tötungsvorsatz oder hatten sie ihn nicht? Sowas ist ja natürlich super schwer nachzuweisen, weil natürlich alle Raser sowas sagen wie, na, ich hätte doch nicht im Traum gedacht, dass da was passieren könnte. Das ist dann die Abgrenzung zur bewussten Fahrlässigkeit, so heißt das. Bei der wirst du weniger bestraft, weil du keinen Vorsatz hast. Die Frage ist also, woraus leitest du diesen bedingten Vorsatz ab? Da hat der Bundesgerichtshof so ein paar Kriterien für aufgestellt. Er hat gesagt, es müssen alle objektiven und subjektiven Umstände des Einzelfalls mit einbezogen werden. Dazu zählt vor allem auch sowas wie die Persönlichkeit des Täters, seine oder ihre psychische Verfassung bei der Tatbegehung, das Motiv bei der Raserei, also solche Sachen alles. Und das sei eine ja wirklich sehr schwierige Einschätzung des ganz konkreten Menschen.
Also das heißt, Elke, wenn ich jetzt als Angeklagter vor Gericht bin und ich bin als Typ schon mal per se, ich sag mal, ein Familienvater, ein ruhiger Typ, gesettelt, stehe mit meiner Familie da, habe ein geregeltes Einkommen und habe so ein ganz normales, in Anführungsstrichen, Leben, dann habe ich bessere Karten, als wenn ich jetzt, ich weiß nicht, Anfang 20 bin, eh noch nichts geregelt gekriegt habe und vielleicht auch noch eh mein ganzes Leben mit Autotune beschäftigt war.
Das kann dir dann in dem Fall auf jeden Fall helfen, weil es natürlich dann eher ein Indiz dafür ist, dass du vielleicht nicht so der völlig gewissenlose Raser bist. Um genau solche Fragen geht es hier. Diesen Grundgedanken, glaube ich, muss man schon mal verstehen, um dann das mit der mittäterschaftlichen Zurechnung zu verstehen. Das war ja so auch die Ausgangsfrage. Also Mike und Hemray, zurück zu unserem Fall, die sind ja zusammengerast wie die Doofen. Aber mit dem Ford zusammengecrasht ist ja nur der Mercedes von Hemray. Und da sagen jetzt die Anwälte von Mike, des anderen Angeklagten, na dann kann Mike der Tod von Masud ja nicht angelastet werden, denn der hat ja gar keinen Unfall gebaut. Das ginge nur, wenn die beiden juristisch gesprochen Mittäter wären. Dann begehen sie nämlich gemeinsam eine Tat und dann wird beiden auch alles voll angelastet, was der oder die andere getan hat. Und du kannst dir vorstellen, Anna, dass die Hürde natürlich immer noch höher wird, wenn jetzt auch noch beide bei ihrem Beschluss, ein Rennen zu fahren, zusammen beschlossen haben müssen, dass sie den Tod eines anderen Menschen billigend in Kauf nehmen. Also im allerersten Fall einer Mordverurteilung, ne, das waren die Berliner Kudamm-Raser, da hat der Bundesgerichtshof diesen mittäterschaftlichen Tötungsvorsatz verneint. Und das ist das, was der Anwalt von Mike jetzt hier an dieser Stelle meint.
Ja, okay, in unserem Fall ist das jetzt aber doch echt mehr ein Zufall, wer von den beiden in den Ford crasht. Die sind beide gerast wie die Verrückten, beide definitiv ohne den Funken von Verantwortungsbewusstsein. Also für mich fühlt sich das jetzt tatsächlich nach ein bisschen viel Glück für Mike an. Und Elke, du hast ja gerade gesagt, dass sich durch dieses Opening Statement der Verteidigerin die Stimmung im Saal spürbar verändert hat. Wie hast du das jetzt selbst empfunden? Du hast ja schon ein bisschen mehr Distanz als die Angehörigen und Bekannten der Familie. Wie hat sich das für dich persönlich angefühlt?
Also da muss ich sagen, dass ich da auch wirklich sehr, ich drück's mal vorsichtig aus, echt befremdet war. Aber trotzdem müssen wir da so ein bisschen differenzierter drauf schauen, denke ich. Also zum einen ist es natürlich die Pflicht der Verteidigerin, ihren Mandanten zu verteidigen. Auch wenn man das, was er getan hat, als sehr schlimm empfindet. Das liegt ja in der Natur der Sache natürlich im Gericht. Angeklagte sind ja immer angeklagt, weil sie was Falsches oder Schlechtes oder eben auch was wirklich sehr Schlimmes getan haben sollen. Und hier steht ja sogar außer Frage, dass Mike einer der beiden Fahrer war. Die Anwältin, die muss natürlich dafür sorgen, dass seine Tat im Rahmen Rahmen der Gesetze aufgeklärt und rechtsstaatlich beurteilt wird. Dazu gehört es auch, Umstände zu benennen und einzubringen, die ihn entlasten. Und es geht noch weiter, wenn die Mutter von Masud wirklich eine Mitschuld an dem Unfall hat, dann muss das natürlich thematisiert und berücksichtigt werden. Auf jeden Fall. Das ist die eine Seite. Die andere ist, dass ich den Zeitpunkt, an dem die Anwältin das einbringt, einfach super geschmacklos finde. Und das empört mich immer noch ein bisschen, wo wir jetzt sehr viel später darüber sprechen. Also ich muss dazu sagen, dass ich die Anwältin schon sehr lange kenne, sehr, sehr lange. Und dass ich sie fachlich überaus schätze. Sie ist eine wirklich hervorragende Juristin. Das steht für mich absolut außer Zweifel. Aber dass sie da so holzhammermäßig gleich mit der mutmaßliche Mitschuld der Mutter eingestiegen ist, ganz am Anfang, als allererstes, das fand ich nicht okay. Also ich fand es maximal unempathisch. Ja, sie muss es ansprechen, wenn das Fahrverhalten der Mutter vielleicht wirklich mit zum Unfall beigetragen oder zumindest eine Rolle dabei gespielt hat. Aber nicht zu dem Zeitpunkt, als allererstes, direkt als der Prozess losgeht. Ich finde, sie hätte erstmal der Familie das Mitgefühl aussprechen müssen und erstmal dieser ungeheuerlichen Trauer, die da im Gerichtssaal hing, erstmal Raum geben müssen. Und stattdessen gleich dieser implizite Vorwurf an die Mutter, das war richtig so ein kleiner Schock, also auch für mich. Ich dachte da zwischendurch, meine Güte, was tut sie da? Das muss doch jetzt echt nicht sein.
Ja, voll. Aber würde das denn überhaupt was an dem Vorwurf gegen die beiden Raser was ändern? Also hätten die beiden nicht wie die Irren das Gaspedal durchgetreten, dann hätten sie den Ford doch schlicht sehen können und reagieren können. Also das ist doch der Kern.
Genau, das ist eine der zentralen Fragen in diesem Prozess. Da wird es dann auch noch viel drum gehen. Also die Frage, trägt die Mutter eine Mitverantwortung? Wäre der Unfall sonst nicht passiert? Und was bedeutet das Ganze für die Schuld von Hemray und Mike?
Es gibt gute Nachrichten für alle True Crime Fans und zwar richtig gute. Der Bayern 3 True Crime Podcast ist wieder am Start und zwar mit, ich nenne es mal, einem Facelift. In der neuen Staffel empfangen euch nämlich zwei neue Hosts. Gefährliche Nähe heißt die Staffel und darin spricht die Bayern 3 Moderatorin Lea Geishauer mit der Strafverteidigerin Jana Jürgen. Und zwar natürlich wieder über wahre Kriminalfälle, die direkt in unserem Alltag passieren. Wenn dann auf einmal Vertraute zu Tätern werden, wenn Orte, an denen wir uns ganz sicher gefühlt haben, es plötzlich nicht mehr sind. Und auch ganz neu in dieser Staffel geht es auch immer wieder um psychologische Hintergründe. Wie entstehen eigentlich Gruppendynamiken? Und wann spricht man von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung? Das interessiert mich wirklich, weil man es ständig irgendwo hört. Also, hört doch einfach mal rein in die neue Staffel des Bayern 3 True Crime Podcasts. Jeden zweiten Donnerstag gibt es eine neue Folge in der ARD Sounds App und natürlich auch überall, wo es Podcasts gibt. Das Ganze übrigens auch als Video. Die Staatsanwaltschaft ist durch, das Opening Statement der Anwältin auch. Dann äußert sich jetzt der Anwalt der Mutter. Sie ist ja in diesem Fall die Nebenklägerin. Äußert sie sich denn zu dem Vorwurf der Mitschuld?
Nein, ihr Anwalt teilt mit, dass sie als Beschuldigte von ihrem Schweigerecht gebraucht macht, also sich nicht jetzt zu dem Vorwurf äußern wird, selbst falsch abgebogen zu sein. Dann geht es um die Frage, ob die Angeklagten sich zu ihrer Anklage äußern werden. An der Stelle meldet sich dann noch der zweite Anwalt von Mike zu Wort. Er hat zwei VerteidigerInnen an seiner Seite. Sein Mandant sagt, er wird sich persönlich nicht äußern, ehe irgend so ein Verkehrsgutachten vorliegt, das wohl noch aussteht. Aber er sagt auch, also der Anwalt Mike möchte sein, Zitat, sehr ernstes Bedauern ausdrücken, was passiert ist. Und dann sagt er noch, dem Vorwurf des Mordes, dem treten wir aber jetzt schon entgegen. Es würde an den Voraussetzungen für ein Tötungsdelikt fehlen. Er kommt dann auf den Fall zu sprechen, bei dem zum ersten Mal Raser in Deutschland wegen Mordes verurteilt worden. Das war der Fall, ich habe es schon kurz erwähnt, der Raser vom Berliner Kudamm.
Und das war wirklich ein krasser Fall. Das war Ende Januar 2016. Da haben sich zwei junge Männer ein Autorennen mitten in Berlin geliefert. Der eine war 24, der andere war 26 Jahre alt. Und die beiden sind mit 170 Kilometern pro Stunde durch die Stadt genagelt. Mitten durch die Stadt. Immer schön über rote Ampeln. Und dann, ich finde ja, dann musste es passieren, dann knallt einer der beiden mit seinem Auto in einen Jeep eines komplett Unbeteiligten. Der ist schön bei Grün abgewogen und wurde regelrecht abgeschossen. Das war schlimm, wirklich schlimm. Und zwar so schlimm, dass der Mann noch am Unfallort verstorben ist. Die beiden Raser sind dann tatsächlich auch wegen Mordes verurteilt worden. Allerdings hat dann später Karlsruhe das Urteil wieder kassiert. Warum eigentlich, Elke?
Na, die Sache ist immer und immer wieder vor verschiedenen Gerichten verhandelt worden. Letztlich hatte die Mordverurteilung gegen einen der beiden Bestand. Der zweite, der hat dann wegen versuchten Mordes 13 Jahre Haft bekommen. Der Bundesgerichtshof, der hat da so ein paar ganz grundsätzliche Leitlinien ausgegeben zum bedingten Vorsatz und auch zur gegenseitigen Zurechnung. Die hatte ich ja oben schon erwähnt. Und hier sagt der Anwalt von Mike jetzt nochmal klar, demnach reiche es nicht aus, dass sich mehrere Täter zu einer gemeinsamen Unternehmung entschließen, durch die ein Mensch zu Tode kommt. Wenn man von einem mittäterschaftlichen Mord ausgehe, so wie es jetzt hier die Staatsanwaltschaft tue, dann müsse auch ein gemeinsamer Tötungsvorsatz vorgelegen haben. Und das sei hier nicht der Fall.
Also das heißt, sie hätten gemeinsam beschließen müssen, ein Rennen zu fahren, koste es, was es wolle. Und sie hätten dann auch gemeinsam vorher sagen müssen, wir nehmen in Kauf, dass dabei jemand ums Leben kommen kann.
Ja, genau so ist es. Und der Anwalt sagt, dass schon die Ermittlungsrichterin Zweifel an einem Tötungsvorsatz von Mike gehabt habe. Denn er habe ja gar keinen Einfluss auf das Geschehen mehr nehmen können, nachdem er mit seinem Tesla noch in allerletzter Sekunde ausgewichen war. Der Unfall, der wäre nach seinem Abbremsen passiert und die beiden Fahrer hätten, als sie aufs Gas getreten sind, in ihre Erwägungen gar nicht mit einbezogen, dass ein Auto auf den Schiffbeckerweg einbiegen könnte und dass so ein tödlicher Unfall dann passiert. Dieser Fall, sagt der Anwalt, sei deshalb nicht mit dem Berliner Kudamm-Raser-Fall zu vergleichen. Da seien die Fahrer schließlich über rote Ampeln gecrashed und hätten deshalb mit querenden anderen Autos rechnen müssen. Hier, Hemray und Mike, die wären zwar auch ein ähnlich hohes Tempo gefahren, aber sie hätten Vorfahrt gehabt. Die Ampeln seien grün gewesen und an den Nebenstraßen, da gab es halt Stoppschilder. Sie hätten also nicht damit gerechnet, dass durch einbiegende Autos eine Gefahr besteht.
Also Entschuldigung, bei meiner Fahrlehrerin wäre ich damit auf gar keinen Fall durchgekommen. Die hat mir jede Fahrstunde die ganze Zeit erzählt. Immer hat sie mir eingebläut, ich muss jederzeit damit rechnen, mir kann ein Kind vors Auto laufen, es kann jemand aus der Seitenstraße geschossen kommen. Ich musste immer in Seitenstraßen gucken. Und bloß weil sie jetzt nicht über rote Ampeln gejagt sind, ist das ja noch lange nicht der Nürburgring.
Nee, aber die Linie, wie die Verteidigung in diesem Verfall aussehen wird, die ist jetzt in dem Moment jedenfalls schon klar. Der erste Prozesstag, der ist damit jetzt auch erstmal zu Ende.
Ich finde, Elke, das klingt schon nach einer wirklich besonderen Stimmung da im Gerichtssaal. Logischerweise, es ist ja auch einfach wahnsinnig emotional. Und du hast die Eltern von Massoud ja auch ganz nah erlebt. Wie reagieren die denn eigentlich darauf, dass sie sich ja jetzt dem Gedanken stellen müssen, dass die Mutter vielleicht sowas wie eine Mitschuld oder eine Verantwortung trägt?
Also die beiden sitzen im Saal mit dem Rücken zu mir. Ich habe schon gesehen, dass die Mutter immer wieder geweint hat, aber eine ganz unmittelbare Reaktion jetzt auf dieses recht konfrontative Opening Statement, das konnte ich leider nicht sehen. Also man hat danach ein bisschen was von der Reaktion mitbekommen. Als der erste Prozesstag vorbei ist, da tritt nämlich der Anwalt der Eltern vor die Presse. Sie sind ja NebenklägerInnen. Und er kritisiert das Opening Statement der Verteidigung wirklich sehr scharf. Und er sagt, es sei für die Eltern von Massoud nur ganz schwer erträglich gewesen, sich das anzuhören. Er geht erstmal auf die Behauptung der Anwältin ein, Mike und Hemray, die hätten ja gar nicht damit rechnen müssen, dass andere Autofahrer auf den Schiffbecker Weg abbiegen. Dazu sagt er, das ist ja keine Rennstrecke. Man müsse da natürlich immer mit anderen Verkehrsteilnehmenden rechnen.
Mein Reden. Ich könnte gerade noch mal wieder meine Fahrlehrerin zitieren. Bloß weil sie Vorfahrt haben, können sie ja nicht so tun, als seien sie die einzigen Verkehrsteilnehmenden und die Straße gehöre ihnen.
Eben. Und dann sagt der Nebenklageanwalt noch, selbst wenn die Mutter nach rechts abgebogen wäre, so wie es erlaubt ist, dann wäre der Unfall trotzdem passiert. Sie wäre nämlich noch gar nicht ganz abgebogen gewesen. Sie war also noch nicht mitten auf der Straße. Mike und Hemray, sagt er, hätten den Ford mit ihren Karren so oder so erwischt. Er sagt dann noch, dass die Mutter lange vor der Polizei ausgesagt habe. Zu einer Aussage vor Gericht sei sie psychisch aber überhaupt nicht in der Lage. Sie würde aber immer wieder sagen, wenn sie selbst wirklich auch einen Fehler begangen habe, dann würde sie natürlich dazu stehen. Die Familie, die wohnt übrigens mehr oder weniger direkt an der Unfallstelle. Die kommen wohl täglich daran vorbei. Und der Anwalt sagt noch, dass sich die Eltern sehr wünschen und auch ganz eindringlich an die Verantwortlichen appellieren wollen, dass die Stelle verkehrstechnisch besser gesichert werde. Die sei wohl sehr unübersichtlich, diese Stelle. Und in der Nähe seien Schulen und Kitas. Und die Eltern, die fänden es nur schwer erträglich, dass da nach dem tödlichen Unfall überhaupt nichts passiert sei. Also, der Anwalt und die Eltern, die sind sichtlich aufgewühlt. Was mich persönlich an diesem ersten Prozesstag aber noch ganz besonders berührt, das ist die Schwester der Zwillinge. Die haben ja eine große Schwester im Teenageralter, die auch da ist beim Prozess. Die gibt danach vor dem Gerichtsgebäude ein Interview und sagt, mein kleiner Bruder ist gestorben für Spaß.
Weiter geht es am 2. April 2025 und da wird dann, wie ich finde, noch was Überraschendes bekannt. Mike hatte bei dem tödlichen Unfall nämlich einen Beifahrer, ein Freund von ihm saß neben ihm. Das ist dann ja sicher ein wichtiger Zeuge, oder?
Ja, in der Theorie schon, praktisch aber nicht, denn der hat ein Auskunftsverweigerungsrecht. Es kann ja sein, dass er sich selbst mitschuldig gemacht hat, wenn er bei der Raserei in einem Rennen dabei war.
Und das heißt, damit würde er sich selbst belasten und das braucht er nicht zu machen.
Genau.
Ja, aber ist das denn nicht per se schon verdächtig, bloß weil er nichts sagt? So frei nach dem Motto, naja, also wenn du nichts zu verbergen hättest, dann würdest du dich ja auch äußern.
Nee, so darf man das nicht sehen. Es ist einfach ein verbrieftes Recht, das steht so in den Gesetzen drin, dass du dich nicht selber belasten musst durch eine Aussage. Das gilt ja auch für Angeklagte, ne? Die müssen ja auch gar nichts sagen. Und dieses Recht, das würde komplett ausgehöhlt werden, wenn man daraus dann ableiten würde, dass es was zu verschweigen gibt.
Aber wird denn gegen ihn auch ermittelt, also zumindest wegen dieses illegalen Autorennens?
Dazu ist zu dem Zeitpunkt erstmal nichts bekannt. Es gibt dann an diesem Verhandlungstag erstmal noch so ein bisschen prozessuales Geplänkel, so nenne ich es mal. Also der Anwalt von Mike, der will, dass der Prozess erstmal ausgesetzt wird, sprich beendet. Es fehlt nämlich wohl noch ein Gutachten eines Verkehrssachverständigen und ohne den zu verhandeln, das würde den Angeklagten in seinen Rechten verletzen, argumentiert er. Da grätscht ihm dann allerdings der Anwalt des zweiten Angeklagten rein, der von Hemray, der sagt nämlich, es würde ausreichend Videomaterial vom Verlauf des Geschehens geben und die Frage, ob da ein Tötungsvorsatz vorliegt, die würde deshalb nicht von irgendwelchen technischen Details abhängen. Er will nicht, dass der Prozess ausgesetzt wird. Diese Verzögerung, die wäre eine sehr große Belastung für Hemray.
Und sag mal, Videomaterial, will ich ja davon ausgehen, diese ganzen Menschen, die jungen Männer, die Bock auf Autorennen haben, die haben vermutlich alle Dashcams vorne drin, weil sie es eh schon cool finden, die schnellen Fahrten zu filmen. Also es ist wahrscheinlich ziemlich üblich, dass da eh eine Dashcam drin ist.
Also inwiefern das jetzt unter einer gewissen Männerkohorte üblich ist, das kann ich jetzt nicht so beurteilen. Aber es ist so, dass die beiden wohl tatsächlich Dashcams in ihren Wagen haben, ja. Und dadurch wurde das Rennen gefilmt und eben auch der Unfall. Und auch der Nebenklageanwalt der Eltern, der spricht sich dann auch gegen eine Aussetzung aus. Und er sagt, es sei alles sehr gut dokumentiert. Und zwar nicht nur durch die Dashcams, sondern offenbar auch noch durch spätere Telefonate der Angeklagten. Eine Verzögerung des Prozesses, sagt der Nebenklageanwalt, durch ein Aussetzen, das wäre auch für die Eltern eine sehr, sehr starke Belastung. Und ja, das Gericht lehnt eine Aussetzung dann schließlich auch ab. Danach meldet sich Hemray zu Wort, der zweite Angeklagte. Er möchte aussagen. Und Hemray sagt erstmal, dass er sein Mitgefühl an die Familie zum Ausdruck bringen wolle. Er sagt, ich weiß, ich kann mit Worten nicht helfen, aber was Ihnen passiert ist, das tut mir schrecklich leid.
Na, endlich hat's mal einer gesagt.
Dann kommt Hemray auf den furchtbaren Tag zu sprechen, an dem alles passiert ist. Er erzählt, dass er sich mit Mike verabredet hatte. Die beiden kannten sich also. Er habe ihm eine WhatsApp geschrieben, ob Mike ihm schwarzen Tee besorgen könne. Das war ihr Codewort für Marihuana. Mike hat ihn daraufhin angerufen und gesagt, er sei im Tesla-Zentrum da in Wandsbek, um seinen Wagen aufzuladen. Und Hemray ist dann dahin gefahren und hat sich von Mike erstmal den Tesla von allen Seiten zeigen lassen, hat ihn bestimmt dann auch gebührend bewundert. Und die beiden kommt dann raus, die hatten nicht nur so eine Drogen-Connection, sondern auch eine Auto-Connection. Mike hatte Hemray 2 Wochen vorher nämlich gerade beraten, wie er sein Auto polieren könne. Und jetzt hat er sich Hemrays Wagen dann auch erstmal angeschaut von allen Seiten und hat ihm Tipps gegeben, wie er den noch weiter pimpen könnte, also jetzt wohl äußerlich. Dann hat das Marihuana den Besitzer gewechselt. Und sie waren eigentlich mit ihrer Verabredung durch. Inzwischen war der Tesla von Mike dann auch aufgeladen und Mike ist dann zusammen mit diesem Freund eingestiegen.
Also der Beifahrer, von dem du vorhin schon erzählt hast.
Genau. Hemray erzählt, dass er selbst dann so 2 bis 3 Minuten später auch gestartet ist. Er ist in Richtung Billstedt gefahren, da war er wohl mit einer Freundin verabredet. Auf der Fahrt hat er dann irgendwann bemerkt, dass er neben Mike gefahren ist. Der hatte, sagt Hemray, laut Musik in seinem Wagen an und das Fenster runtergefahren. Und aus dem Fenster habe er ihm, Hemray, dann zugerufen, ich habe 750 PS, dein scheiß Auto hält mit meinem nicht mit. Und er, Hemray, habe geantwortet, mein Fahrzeug ist viel schneller als deins.
Alles, liebe Elke, was ich jetzt sagen möchte, müsste leider zensiert und rausgeschnitten werden. Es wird nämlich ganz hart in Richtung, wer hat den längsten gehen, ganz hart in die Richtung.
Die beiden also los. Erst über die erste Ampel, die war grün. Dann erzählt Hemray, hätte er an einer roten Ampel gehalten. Mike, der wäre einfach weitergefahren und er will ihm da noch hinterhergerufen haben, hey, hast du gesehen, dass es rot ist? Als er Hemray dann grün bekommen hat, ist er hinterhergeheizt. Er sagt, dass er Mike da erst aus den Augen verloren hatte. Der hatte schon zu dem Zeitpunkt wohl einen ziemlich großen Vorsprung. Dann hat er aber gesehen, dass Mike rechts an einer Bushaltestelle stand. Er hat da wohl auf Hemray gewartet. Als der an der Bushaltestelle vorbeikam, da ist Mike dann mit großem Tempo hinter ihm her. Zitat Hemray, das war wie ein Schub von hinten. Ich gab spontan Gas. Bevor ich denken konnte, war Mike schon dabei zu überholen. Ich habe dagegen gehalten, aber er überholte mich, Zitat, wie ein Geschoss. Hemray sagt wörtlich, das schockierte mich, weil ich selbst schon so eine hohe Geschwindigkeit hatte. Ja, und dann sei es auch schon passiert. Hemray sagt, dann sah ich seine Bremse, er scherte nach links aus, Zitat, und dann sah ich den Ford wie eine Wand vor mir stehen. Hemray sagt, er habe sofort gebremst, sei aber viel zu schnell gewesen. Der Airbag schlug ihm ins Gesicht, sein Wagen hat sich um die eigene Achse gedreht. Naja, der Rest ist bekannt. Er erzählt noch von der Unfallstelle und wie er Massoud noch gesehen hat, aber das alles erspare ich uns jetzt hier mal, das ist wirklich entsetzlich. Hemray sagt dann noch, ich wusste genau, dass ich zu schnell gefahren war, aber ich wollte das in dem Moment nicht preisgeben, auch selbst nicht wahrhaben. Ja, und deshalb habe ich behauptet, ich wäre nur 60 gefahren. Hemray erzählt noch, der Mercedes, mit dem er gefahren ist, der sei früher sein Auto gewesen, jetzt habe er aber seiner Schwester gehört, an die hatte er den Wagen wohl verkauft. Der Vorsitzende Richter fragt ihn dazu, das sei ja ein sehr hochwertiges Fahrzeug, wie er das denn überhaupt finanziert habe. Darauf antwortet Hemray nicht. Hemray wird dann noch zu seinem Verhältnis zu Mike befragt. Die beiden kannten sich so seit 1,5 bis 2 Jahren, erzählt er. Und sie kannten sich vom Feiern. Auf Partys, sagt er, hatten sie 2 Themen, Frauen und Autos.
Oh, es fühlt sich wirklich so an, als würdest du mir das Drehbuch von Fast and Furious vorlesen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, Elke, wie wenig ich das nachvollziehen kann. Also so manches Kräfte messen kann ich tatsächlich verstehen. Ich bin da gar nicht frei von. Finde ich, bin ich stolz drauf, aber man kriegt mich schon mit so einem Wetten und lass mal und so. Da kriegst du mich mit. Aber welche Karre schneller auf 200 ist, I couldn't care less. Warum spielen sie nicht einfach Quartett? Da weißt du ganz genau, welches Auto einen dicken Motor hat, welches Auto mehr PS unter der Haube, die dickeren Puschen. Das ist doch ganz einfach. Kannst du dich ein bisschen betteln und vor allem, du weißt doch ganz genau, wie es ausgehen kann.
Na, und vor allem weißt du auch, dass es sicher ausgehen kann, ne? Im Prozess wird es dann auch wirklich nochmal sehr emotional. Der Vater von Massoud, der sagt als nächstes als Zeuge aus, der musste ja alles mit ansehen, weil er im Auto ja direkt hinter dem Ford seiner Frau saß. Er spricht darüber, wie er Massoud nach dem Unfall noch auf den Arm genommen hat, aber nein, ich gebe das hier nicht im Detail wieder. Der Vater sagt dann schließlich, wegen Leuten, die sich für ihr Amüsement ein Rennen geliefert haben, lebt mein Sohn nicht mehr. Sie haben ihn umgebracht.
Das ist auch einfach so bitter, Elke.
Der Vater sagt dann noch einiges dazu, wie es ihm geht und das ist echt kaum auszuhalten, das alles zu hören. Zum Schluss sagt er, mein ganzes Glück hatte mit dem Tod von Massoud ein Ende und ich will nicht, dass man sich bei mir entschuldigt.
Am 15. Mai geht der Prozess dann weiter und die Rechtsanwältin von Mike gibt noch eine weitere Stellungnahme ab. Offenbar hat sie inzwischen dieses unfallanalytische Verkehrsgutachten schriftlich vorliegen, auf das die Verteidigung länger gewartet hatte und sie meldet sich dann damit auch zu Wort.
Und sie sagt, noch 4 Sekunden vor der Kollision sei die Strecke für Mike vollkommen frei gewesen. Er hätte dann sofort gebremst, als er die Scheinwerfer des Ford gesehen hat und hat dann ja auch noch versucht auszuweichen. Und die Anwältin sagt jetzt dazu, dieser Ausweichvorgang und das Vermeidungsverhalten, die seien Indizien dafür, dass Mike keinen Tötungsvorsatz gehabt habe. Ich muss sagen, dass ich das an der Stelle echt wirklich schwaches Argument finde. Ich glaube, du trittst in so einem Schreckmoment instinktiv auf die Bremse. Das hast du einfach voll im Blut. Und natürlich ist Mike nicht zielgerichtet mit der Absicht losgefahren, jemanden umzubringen. Das behauptet ja auch gar keiner. Es geht darum, ob er sich der großen Gefahr, die er da schafft, bewusst war und einen womöglich tödlichen Ausgang in Kauf genommen hat.
Und das lässt dann der Anwalt der Eltern aber auch nicht unwidersprochen stehen, oder?
Nee, er dreht die Sache wieder um und er richtet seinen Blick auf die beiden Angeklagten zurück. Er sagt, bei einem normalen Tempo der beiden, ergo bei 50 oder 60 Kilometern in der Stunde, da hätte die Mutter sicher abbiegen können. Also Umkehrschluss, ihr vergleichsweise kleiner Verkehrsverstoß, der wäre ohne jede Folge geblieben, wenn eben diese schlimme Raserei nicht gewesen wäre. Zitat: Die alleinige Ursache des Unfalls ist die hohe Geschwindigkeit der Angeklagten. Die Mutter, die habe keine realistische Chance gehabt, die Gefahr rechtzeitig zu erkennen und darauf zu reagieren. 1,7 Sekunden vor dem Zusammenstoß wäre Mike noch 100 Meter entfernt gewesen. Bei einem zulässigen Tempo wäre das überhaupt keine Gefahr gewesen. Dazu wäre dann auch noch gekommen, dass dieser Sturmvogelweg wohl oft von Leuten genutzt werde, um nach links auf den Schiffbeckerweg abzubiegen. Die Angeklagten, die würden diese Strecke oft fahren. Sie hätten das auch genau gewusst und natürlich bedenken müssen. Danach, nach der Anwältin von Mike, wird dann der Sachverständige nochmal selbst angehört. Er wirft erst unzählige Bilder der Unfallwagen an die Wand und erläutert, welche Schäden die einzelnen Autos hatten. Dann kommt er zum Tempo, das Mike und Hemray gefahren sind. Der eine 178 Kilometer die Stunde, der andere 150. Und er kommt zu einem ganz wichtigen Punkt. Die Anwältin von Mike hatte ja gesagt, Mike habe noch versucht zu bremsen, als er den Ford sah. Und dazu sagt der Sachverständige jetzt, das hat er erst ganz unmittelbar vor dem Zusammenstoß getan. Wirklich ganz unmittelbar davor. Nur 5 Sekunden vor dem Zusammenstoß sei sein Fuß nämlich noch auf dem Gaspedal gewesen. Und das war voll durchgedrückt.
Es kommen dann noch ein paar Verhandlungstage und Ende Juni, genau am 26. Juni, gibt es plötzlich eine überraschende Wende. Die Kammer zieht nämlich eine Art Zwischenbilanz. Elke, wie sieht die aus?
Ja, in dem Moment, in dem der Vorsitzende Richter anfängt zu sprechen, ist eigentlich klar, die Kammer wird Mike und Hemray nicht wegen Mordes verurteilen. Der Richter sagt, dass nach der vorläufigen Einschätzung der Kammer all dessen, was jetzt im Prozess so bisher zutage gebracht wurde, wohl doch Zweifel an einem Tötungsvorsatz der beiden bestehen, auch unter Berücksichtigung ihres sehr hohen Tempos.
Und warum?
Na, diese Zwischenbilanz zieht das Gericht wegen mehrerer Umstände. Dafür spreche zum einen die Persönlichkeit der beiden Angeklagten, der genaue Fahrtverlauf, die Beschaffenheit des Schiffbecker Weges und der Aspekt, dass sie sich mit ihrer Fahrt ja selbst auch stark gefährdet haben.
Okay, aber es geht jetzt nicht um den Verkehrsverstoß der Mutter. Also das Gericht sagt jetzt nicht, dass sie schuld sei.
Nein, darum geht's nicht. Der Vorsitzende Richter, der geht an der Stelle auch nicht weiter ins Detail, aber eine Mordverurteilung, das finde ich in dem Moment ziemlich klar, wird es wohl nicht geben.
Aber ist das überhaupt so üblich, so eine Zwischenbilanz? Eigentlich hört sich das Gericht auch über viele, viele Verhandlungstage alle erdenklichen Aspekte an und fällt dann irgendwann wohlüberlegt sein Urteil. Was heißt denn jetzt hier eigentlich Zwischenbilanz?
Also wirklich üblich ist das nicht, nein. Letztlich ist es hier wohl ein rechtlicher Hinweis zugunsten der Angeklagten. Über solche rechtlichen Hinweise haben wir ja schon öfters mal gesprochen. Da sagt das Gericht in der Regel, dass auch eine andere Verurteilung in Frage kommt als die Angeklagte. Hier ist es wohl auch sowas, aber eben zugunsten der beiden.
Aber für unseren Fall, also für unsere beiden Raser, heißt diese Zwischenbilanz jetzt ja wohl nicht, dass sie mit Freispruch rausgehen.
Nein, ihnen droht trotzdem natürlich noch eine hohe Strafe. Es ist ja grundsätzlich so, dass du mit einem Verhalten, also so einer Tat, gleich mehrere Straftaten begehen kannst. Das Gericht prüft die alle einzeln durch. Und wenn ein Vorwurf wegfällt, wie es jetzt hier eventuell mit dem Mordvorwurf ist, dann können die anderen unter Umständen trotzdem bestehen bleiben. Und hier steht ja auch noch ein illegales Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge im
Raum. Ja, darüber hatten wir mal in unserer allerersten Folge, war die erste Staffel, dritte Folge, da haben wir dann mal drüber gesprochen. Das war auch ein krasser Unfall auf der Kühlbrandbrücke damals.
Genau. Und dieser Vorwurf, der tritt jetzt sozusagen aus dem Schatten des Mordvorwurfs hervor. Und auf ein illegales Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge, da stehen übrigens auch bis zu 10 Jahre Gefängnis.
Okay, 10 Jahre. Bei Mord wäre es eine zwingend lebenslange Freiheitsstrafe geworden, also mal mindestens 15 Jahre. Am 23. Juli, da verkündet die Kammer dann das Urteil und ich bin sehr gespannt, was sie sagt.
Sie verurteilt beide dann wegen eines illegalen Autorennens mit Todesfolge, nicht wegen Mordes. Hemray, der kommt für 7 Jahre ins Gefängnis, Mike für 7,5. Der Vorsitzende Richter, der steigt in seiner Urteilsbegründung erstmal nicht ins Juristische ein. Er spricht erstmal die Situation von Massouds Familie an, also der Familie des getöteten Jungen. Er sagt, etwas Grausameres als das, was passiert ist, das könne man sich für Eltern kaum vorstellen. Es bleibe die Leere und er sagt, es gibt keinen Trost. Das glückliche Leben der Familie sei innerhalb von Sekunden jäh und brutal zerbrochen, weil zwei junge Männer beschlossen hätten, die Höchstgeschwindigkeit ihrer Wagen auszutesten und sich zu messen. Sie wären dreimal schneller gefahren als erlaubt. Zitat des Vorsitzenden, dieser Renncharakter prägt das Geschehen. Die Mutter, sagt er dann, die wollte mit dem Ford Galaxy den Schiffbecker Weg queren und erkannte nicht das hohe Tempo der beiden Wagen. Er sagt, die beiden Angeklagten haben mit bedingtem Gefährdungsvorsatz gehandelt und waren hinsichtlich möglicher Folgen bewusst fahrlässig. Sie seien Nebentäter gewesen, so formuliert er es da. Aber, sagt er dann, sie sind keine Mörder, sie hatten keinen Tötungsvorsatz. Sie seien sich zwar der Gefahr ihrer Fahrt bewusst gewesen, hätten aber nicht den Tod anderer billigend in Kauf genommen.
Ja gut, das gehe ich nicht mit. Also kein Tötungsvorsatz, das kaufe ich klar. Aber dass sie den Tod anderer nicht billigend in Kauf genommen hätten, da bin ich raus.
Der Richter sagt dann erstmal was zu den Autos der beiden. Der Mercedes von Hemray, der habe 250 PS gehabt. Er hat innerhalb von 7,4 Sekunden von 0 auf 100 Kilometer die Stunde beschleunigt. Die Höchstgeschwindigkeit dieses Mercedes ist 250 km/h. Der Tesla von Mike, der hatte über 500 PS. Er brauchte nur 3,7 Sekunden, um von 0 auf 100 zu kommen. Was ich hier an der Stelle noch echt interessant finde, Mike, das sagt der Richter jetzt auch, hat ihn zum Preis von 60.000 Euro gekauft und selbst nur 250 Euro angezahlt. Die monatliche Rate, die war dann 600 Euro.
What? 250 Euro? Das war mir tatsächlich gar nicht klar, dass man sich offensichtlich, auch wenn man quasi gar keine Kohle auf dem Konto hat, eine echte Rennmaschine leisten kann. Das hätte ich nicht gedacht. Und ich finde auch, man kann sich fragen, wie sinnvoll das eigentlich ist.
Das fragt man sich wirklich. Die Kammer, die fragt sich das auch. Wie lässt eine Bank es zu, dass man mit einer Anzahlung von 250 Euro ein Auto für 60.000 Euro erwerben kann? Und der Vorsitzende Richter, der fragt sich noch sehr viel mehr, etwas Grundsätzliches, womit er mir auch wirklich aus dem Herzen spricht. Er fragt dann nämlich, wozu brauchen wir überhaupt solche Autos im Straßenverkehr? Der Mercedes, der hatte jedenfalls eine mobile Dashcam an der Frontscheibe. Der Tesla, der hatte sogar 4 Kameras. Die Kammer hat sich alle Aufzeichnungen davon angeschaut und auch Daten aus den Blackboxen ausgewertet. Das zusammen mit den Verkehrsgutachten seien die zentralen Beweismittel gewesen. Durch die konnte der Fahrtverlauf ganz gut nachvollzogen werden. Vom Tesla-Zentrum bis zur Unfallstelle wären es 4,5 Kilometer gewesen. Auf der Strecke, erzählt der Richter dann weiter, wären die beiden über Baustellen und Ampelquerungen auch hinweggefahren.
Da kriege ich ja dann doch so leichte Kuhdamm-Vibes.
Die Entscheidung, ein Rennen zu fahren, sei dann an der Mündung des Schiffbecker Weges gefallen. Da habe Mike noch in der Bushaltebucht auf Hemray gewartet und als der da war, da ging es dann los. Der Vorsitzende Richter sagt, ein sinnloser Vorgang. Es sei vollkommen klar, dass der leichte Tesla schneller beschleunigt als der schwere Mercedes. Das Rennen endete je, sagt der Richter, nach nur 16 Sekunden, 570 Meter später dann der Unfall. Der Richter sagt, dieses Bild, ein Schock. An der Stelle, wo er das nochmal explizit so sagt, da schreit die Mutter von Massoud im Saal laut auf. Es ist wirklich eine entsetzliche Atmosphäre. Der Tesla, der hatte sogar beim Zusammenstoß noch 170 km/h, der Mercedes 140, der Ford der Familie 19 Stundenkilometer. Dann kommt es in der Urteilsverkündung an den entscheidenden Punkt. Der Richter sagt, das war ein hochgefährliches Fahrverhalten und beide, Mike und Hemra, hätten auch erkannt, dass der Tod anderer Verkehrsteilnehmenden nicht fernliege, aber die Kammer habe eben doch Zweifel daran, dass sie das billigend in Kauf genommen haben. Und damit kommt er auf die Persönlichkeit der beiden zu sprechen. Beide seien nicht vorbestraft, sie hätten einen Job, beide einen festen Berufsalltag. Sie hätten Schulabschlüsse, Ausbildungen, feste Berufe, wohnen noch bei ihren Eltern. Also zusammengefasst, sie sind in stabilen Strukturen. Ihre Familien bieten den beiden auch Halt. Der Arbeitgeber von Mike, der habe ihn sogar als vorbildlich bei der Arbeit bezeichnet. Beide, Hemray und Mike, hätten keinen Alkohol im Blut gehabt bei dieser Fahrt, hätten auch keine Drogen da genommen gehabt. Die Verkehrslage sei an dem Tag ruhig gewesen. Das habe das Rennen überhaupt erst möglich gemacht. Naja, und dann, Zitat, in 16 Sekunden wurde das Leben einer Familie zerstört. Der Richter kommt jetzt zum Vergleich mit dem Berliner Fall. Da habe der BGH den Mordvorwurf ja bestätigt, weil die Fahrer ein sehr riskantes Fahrverhalten gezeigt hätten. Sie sind da mehrfach über rote Ampeln gerast, du hast das ja gesagt, Anna, und haben sich da richtige Verfolgungsjagden geliefert. Dazu sagt der Vorsitzende jetzt, das passt hier aber nicht. Außerdem sei der Gedanke der Eigengefährdung auch relevant. Mike, der arbeitet in einer Reparaturwerkstatt und beide, Hemray und Mike, würden parallel auch noch Taxi fahren. Sie hätten in ihre Fähigkeit vertraut, rechtzeitig ausweichen zu können. Deshalb könne man jetzt nicht den Schluss ziehen, sie hätten sich billigend mit dem Tod anderer Verkehrsteilnehmer abgefunden. Also kein bedingter Tötungsvorsatz, kein Mord.
Es bleibt aber der Vorwurf des verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge. Und da hängt die Latte dann einfach etwas tiefer.
Genau, und dafür werden die beiden dann ja auch verurteilt. Bei diesem Vorwurf, da brauchst du nur einen bedingten Gefährdungsvorsatz, wie es heißt. Dazu sagt der Richter, es war ein hohes Tempo und ein innerstädtisches Wohngebiet, zunächst freie Verkehrslage. Aber das sei immer nur eine Momentaufnahme. Die beiden, die hätten erkannt, dass ihr eigenes Fahrverhalten ein großes Risiko barg. Es sei alleine vom Zufall abhängig gewesen, ob diese Gefahr sich realisiert. Der Richter kommt dann auch noch mal kurz auf die Mutter von Masso zu sprechen. Sie habe das hohe Tempo der heranrasenden Wagen nicht erkannt und, ganz wichtig, sie hätte auch nicht damit rechnen müssen.
Das muss sich doch für sie in dem Moment auch wirklich ganz gut angefühlt haben, weil damit spricht er sie ja explizit von der Mitschuld an dem Tod ihres Sohnes frei.
Ich glaube auch, dass das ein wichtiger Moment im Prozess ist für die Mutter, ja. Jedenfalls, sagt der Richter weiter, hätte sich das renntypische Risiko, das die beiden geschaffen hätten, realisiert. Und da hätten sie auch bewusst fahrlässig gehandelt, was für den Vorwurf des illegalen Rennens mit Todesfolge reicht. Der Richter kommt zum Argument der Verteidigung, Mike hätte den Familienfort mit seinem Tesla ja nur am Heck touchiert. Da sagt er, naja, es seien zwei Rennteilnehmer gewesen und eine Rennsituation. Da könne man jetzt die Tatbeiträge nicht voneinander trennen. Sie seien keine Mittäter gewesen. Da hatte der BGH ja gesagt, sowas sei schwierig. Aber sie seien eben Nebentäter gewesen. Und so oder so, beide sind Täter und schuldig.
Und wieso, Elke, kriegt dann einer 7 und der andere 7,5 Jahre Haft?
Diesen kleinen Unterschied in der Strafhöhe erklärt der Richter damit, dass Hemray sich im Prozess zum Geschehen bekannt habe. Sein Anwalt habe für ihn gesagt, da gibt es nichts zu beschönigen. Mike, der andere, der hatte ja geschwiegen. Der Richter sagt nochmal ausdrücklich, die beiden sind für den Tod eines 2-jährigen Kindes verantwortlich. Zitat, beide müssen lebenslang mit der Schuld leben, durch eigennützige Raserei ein Kind totgefahren zu haben.
Ich stelle wieder einmal fest, Elke, es ist wirklich gut, dass ich mit dem Fällen von Urteilen nichts zu tun habe. Es ist wieder so, dass ich jetzt ganz am Ende, nachdem du von allen Perspektiven erzählt hast, die der Richter betrachtet hat und zwischen denen er dann ja auch abgewogen hat, doch wieder denke, ja, okay, ist schon irgendwie auch alles ziemlich schlüssig. Und keine Ahnung, vor 10 Minuten oder so, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich gesagt, alles unter lebenslang geht gar nicht. Wovon genau überzeugst du mich in 2 Wochen?
Na, mal gucken, ob ich dich da überhaupt überzeugen muss. Wir sprechen jedenfalls über EncroChat. EncroChat, das war so eine Art WhatsApp für Verbrecher. Das wurde irgendwann geknackt und das hat es ermöglicht, dass mittlerweile in Hamburg oder wahrscheinlich sogar weltweit Drogenbosse vor Gerichte stehen, von denen man sich vor Jahren noch nicht hätte träumen lassen, die jemals zur Verantwortung ziehen zu können. Wie das funktioniert, das erzählen wir euch.
Bleibt nur noch eins. Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert uns gern in der ARD Sounds App. Hinterlasst gerne Bewertung und bis in 2 Wochen.
Tschüss.
Tschüss.
Alle Folgen immer schon 2 Wochen früher hören. Exklusiv in ARD Sounds. Mehr Infos unter ndr.de/237.